Dankeschön. Ja, schön. Ist doch gut, dass doch so viele gekommen sind am Nachmittag. Und nicht alle auf der Gamescom sitzen sozusagen. Ich habe gehört, da sieht man sowieso nichts Tolles. Ja, willkommen zu diesem Vortrag. Ich habe ein relativ komplexes Setup hier vorne aufgebaut. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Kann allerdings durchaus sein, dass irgendwas nicht funktioniert. Da will ich vorher schon mal sagen, müssen wir mal vorsichtig weiten sein. Aber gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall alle Codebeispiele auch auf Folien. Insofern können wir auch einfach mit den Folien arbeiten. Ja, es geht heute um LibGDX. LibGDX ist ein Framework für die Entwicklung von Spielen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Wir machen erstmal so einen kurzen Überblick, um was wir hier machen und was alles der Inhalt sein wird. Ja, wir gucken uns mal an, was sind so die typischen Herausforderungen, mit denen sich so ein Spieleentwickler mit LibGDX und auch mit anderen Frameworks potenziell rumschlagen muss und auf welche Probleme er da so stoßen wird, welche grundlegenden Eigenschaften haben solche Frameworks, welche grundlegenden Eigenschaften haben zum Beispiel solche Physik-Engines und solche Geschichten. Das wird hier auch im Verlauf des gesamten Vortrags kommen. Dann gucken wir uns LibGDX und Box2D an als Frameworks und gucken uns dann mal tatsächlich Code an und versuchen ein kleines Spiel zu bauen. Zumindest es ist eigentlich schon gebaut, ich zeige, wie es funktioniert. Ja, da haben wir schon genug drüber gesagt. Ich arbeite in Berlin für eine Firma. Wir machen eigentlich primär keine Spiele, sondern wir machen Gamification-Anwendungen. Das bedeutet, wir nutzen Spielemechaniken in Nicht-Spiele-Bereichen. Also sowas wie Motivation für Mitarbeiter, Motivation für Kunden, das ist ganz viel so Marketing-Sachen und so weiter. Und dafür bieten wir technische Infrastruktur an, also Cloud-Services und Client-Services für Mobile und so weiter, damit das auch gut funktioniert. Wir haben allerdings auch Spieleprojekte. Also wir machen dadurch, dass das sehr naheliegend ist, machen wir auch Spieleprojekte. Wir haben aktuell 3 Spieleprojekte in der Pipeline, in verschiedenen Stufen der Fertigstellung. Sozusagen 2 davon sind Lizenzspiele, beziehungsweise mit der Lizenzmarke, die auch teilweise bekannte Marken sozusagen mitnehmen an der Stelle. Und die beiden Spiele sind auch Spiele, die wir nicht alleine machen, sondern die wir mit Content-Partnern zusammen machen. Das heißt, wir liefern Technologie, wir implementieren die Spiele, die gesamten Inhalte, Regeln und so weiter kommen von Partnern. Ja, zurück zur Technik. LibGDX. LibGDX ist ein Game Development Framework. Das heißt, es ist eine Bibliothek, ein Set von Tools auch, liegt dabei, mit der man, ich sage es mal, 2D-Spiele machen kann. Man kann damit auch 3D-Geschichten machen. Das ist allerdings noch ein bisschen, ich sag mal, barebone. Also das, da gibt es ein paar Beispiele für. Da ist man aber relativ schnell dann auf einer Ebene, wo man quasi ein 1:1 Mapping von OpenGL-Funktionen auf Java hat und das will man eigentlich nicht benutzen. Also für 3D-Geschichten würde ich LibGDX aktuell eher nicht einsetzen. Was ganz gut geht, sind solche Sachen, wo ich irgendwie ein 2D-Spiel habe, aber mit einem 3D-Feed irgendwie drin. Also ich habe zum Beispiel ein bisschen gekippten Sicht auf das Spielfeld zum Beispiel, solche Geschichten, das geht ganz gut. Box2D ist eine Physik-Engine für Spiele, auch eine 2D-Physik-Engine, die diverse Dinge macht. Da kommen wir dann gleich zu, was die genau macht und wie die es macht. LibGDX, gucken wir uns erstmal das an. Das ist Cross-Plattform, das gibt es für Java. Das ist eine Java-Library, mehr oder weniger. Also man entwickelt sein Spiel in Java. Damit läuft es dann natürlich auf Linux, auf OS X, auf Windows und auf allen anderen Plattformen, wo Java Standard Edition lauffähig ist. Ja. Es läuft auch auf Android. Beziehungsweise es gibt einen Port für Android, man kann also direkt aus LibGDX-Projekten heraus Android-Applikationen deployen und dann auch natürlich auf solchen Geschichten wie der Ouya oder auf Google TV oder auf allen Geräten, die irgendwas mit Android zu tun haben und die auf derselben Plattform beruhen. Es gibt eine iOS-Anbindung, mit der man cross-compilen kann. Man cross-compilet den Java-Code, den man schreibt für sein Spiel, direkt in iOS-Bytecode. Dazu braucht man leider im Moment noch einen proprietären Compiler von der Firma Ximian. Den muss man lizenzieren. Das kostet für den Entwickler, ich glaube, so um die $300. Ja, aber das ist der einzige Teil, der wirklich proprietär ist. Der Rest der Bibliothek und inklusive aller anderen Targets außer iOS ist komplett Apache lizenziert. Ja, also wenn man jetzt sagen würde, man möchte jetzt das Spiel, das man geschrieben hat, auch auf iOS rausbringen, dann muss man leider diesen einen Compiler lizenzieren. Man braucht diesen Compiler auch nicht in Auslieferung, sondern man braucht ihn nur für das Kompilieren des Packages. Ja, und es hat eine HTML5-Anbindung. Das heißt, alles, was man damit schreibt, ist auch als Native JavaScript mit WebGL verfügbar. Das heißt, man kann das ja auch in HTML5 laufen lassen. Das werden wir nachher auch sehen. Ja, wie schon gesagt, das Ganze kompiliert für verschiedene Plattformen. Teilweise ist es relativ einfach. Also bei Java, man schreibt die Spiele halt in Java, dann hat man das quasi direkt vorliegen für Java Enterprise-Systeme. Für Android geht das durch das ganz normale Android-SDK durch, also auch durch die Tools, die da drin sind, die das dann auf die entsprechenden Plattform-Bytecode kompilieren. Und die Web-HTML5-Anbindung, die läuft über ein Subset des GWT-Toolkits von Google. Davon kriegt man aber als Entwickler eigentlich gar nichts mit. Also als Entwickler sagt man einfach, jetzt bitte mal im Web starten und dann ist es da. Das werden wir auch nachher ausprobieren. Ja, das hatten wir doch eben schon. Nee, das hatten wir noch nicht, genau. Cross-Plattform, ja. Was kann das jetzt alles? Also, es kann Grafik darstellen. Wie schon gesagt, es hat nur limitierte 3D-Funktionen, basiert aber komplett auf OpenGL. Also alle Darstellungen, die man sieht, auch die 2D-Darstellung, ist mit OpenGL realisiert. Das ist auch ein Punkt, warum das so gut sich über Plattformen hinweg nutzen lässt, weil es einfach OpenGL als Standardschnittstelle benutzt zur Hardware. Und das funktioniert ziemlich gut. Es gibt dann da entsprechende APIs da drin, die das Ganze für die 2D-Funktionen, Achtung, für die 2D-Funktionen etwas vereinfachen, also sowas wie ein Konzept für Aktoren, also Sprites im Wesentlichen, für Fontdarstellung, für Partikel gibt es eine API dazu, für die gesamte, für das gesamte Texturmanagement inklusive Texturatlanten und so weiter. Es gibt ein 2D-Scene-Graph, da gucken wir uns auch nachher im Detail an. Es gibt auch eine ganz, ganz einfache UI-Library und da sind wir schon beim Einsatzzweck. Also libgdx kann man sehr gut für Spiele benutzen. Spiele, die die Eigenschaft haben, dass sie nicht viele Menüs haben. Ja, also 2D-Jump'n'Runs zum Beispiel oder überhaupt sowas Sprite-basiertes funktioniert super. Wenn man ein formularbasiertes Spiel machen möchte, vielleicht ein Strategiespiel oder sowas, ja, dann sollte man vielleicht das lieber nicht benutzen, weil es gibt nur ein ganz, ganz limitiertes Widget-Set dafür. Also sowas wie Dropdown-Boxen, Text-Input-Felder und so ein Zeug. Das ist halt schon da, aber sehr, sehr rudimentär und ist eigentlich auch nur dafür ausgelegt, dass man halt zum Beispiel einen Level-Auswahl-Screen irgendwie machen kann. Ja, das ist es aber eigentlich auch schon. Ja, und wie gesagt, 3D in Progress, da verändert sich aktuell relativ viel. Ich glaube, dass es da auch noch eine große Entwicklung geben wird. Ja, aber für 3D-Spiele würde ich das im Moment nicht einsetzen. Audio-Output kann es natürlich. Es hat ein Input-Konzept für die Richtung des Spieler, der Spielereingaben, also für zum Beispiel Gamepads oder für Touch-Input oder Tastatur. Da gibt es also verschiedene Wege. Es hat File.io, mit dem ich auf die Ressourcen zugreifen kann. Das Ganze ist natürlich abstrahiert. Je nach Plattform greife ich halt anders auf der Hardware dann auf die Ressourcen zu. Das abstrahiert alles die Bibliothek für mich. Und das ist es eigentlich im Wesentlichen. Mehr macht libgdx oder so viel macht libgdx, sagen wir mal so. Wie funktioniert das jetzt? Es gibt einen ganz einfachen Game Loop. Der wiederholt sich ständig. Dieser Game Loop besteht aus, ich nehme mir die Benutzereingaben und parse die zunächst mal. Also finde raus, was hat er eigentlich gemacht? Der hat den Stick bewegt in irgendwelche Richtungen, ja, wie stark hat er in diese Richtung bewegt und so weiter. Anhand dieses Inputs lasse ich das Spiel reagieren, aber erstmal nur auf der AI-Ebene. Also sozusagen, ich überlege mir, was hat das für eine Konsequenz, dass der Benutzer jetzt da gemacht hat. Ich update also den Game State zum Beispiel, schicke die AI zum Beispiel zum Rechnen, was da jetzt die Reaktion von der AI drauf ist. Und am Ende, als dritten Schritt, visualisiere ich dann die Ergebnisse von diesem Render, von diesem Act sozusagen, also von diesem Agieren auf die Benutzereingabe. Und dieser Game Loop, das ist das, was libgdx macht. Also libgdx lässt mehr oder weniger im Hintergrund diesen Game Loop ständig laufen und hat Anknüpfungspunkte für alle diese Stufen hier und ruft an jeder dieser Phasen Gamecode auf und sagt, so, jetzt möchte ich gerne rendern. Bitte sag mir, was ich rendern soll. Oder jetzt bitte hast du Zeit, deine AI laufen zu lassen. Ja, oder jetzt hast du Zeit, deinen Benutzerinput zu holen. So, dieser Game Loop läuft ungefähr 60 Mal pro Sekunde. Das hängt davon ab, wie viele Frames ist das Spiel zu, beziehungsweise wie viele Frames werden dargestellt. Und da muss man auch optimieren. Also das ist natürlich das, wo viel, viel Zeit verloren gehen kann potenziell. Also wenn ich hier jetzt irgendwie eine AI-Berechnung habe, die irgendwie 300 Millisekunden dauert, dann ist das ziemlich blöd, weil dann gibt es alle 300 Millisekunden einen Output. Ja? Deswegen sollte man die AI nicht in jedem Loop laufen lassen, zum Beispiel. Oder nebenläufig laufen lassen, solange die Plattform das zulässt. Ja, wie funktioniert das? Also jetzt mal auf die Klassenebene runter. Also wie setze ich jetzt so ein Spiel zusammen in libgdx? Es gibt eine Klasse, die nennt sich Game. Diese Klasse, das ist sozusagen die mehr oder weniger die Main-Klasse. Das ist der Einstiegspunkt für die Plattform. Methoden aus dieser Klasse werden aufgerufen, wie zum Beispiel Create, Dispose, Resume, Pause und so weiter. Je nach Plattform, was passiert. Also wenn ich zum Beispiel bei Android das Ding in den Hintergrund schicke, dann wird entsprechend Pause aufgerufen. Ja? Auf einer Ouya ist das vielleicht anders. Da, wenn ich dann doppelt auf den Ouya-Knopf drücke, dann wird vielleicht Pause aufgerufen. Wenn wir ein neues Spiel machen, dann leiten wir von Game ab und implementieren die Methoden. Ja, wir sehen das gleich im echten Code. Jedes Spiel besteht aus mehreren verschiedenen Screens. Ja, das hier ist eigentlich ein falscher Pfeil, aber lassen wir mal, sagen wir einfach mal, es ist kein UML. Jedes Spiel besteht aus mehreren Screens. Jeder Screen ist sozusagen ein Blick auf irgendwelchen Content. Im üblichen Fall ist ein Screen zum Beispiel ein Level, eine Level-Sicht oder eine Interaktion mit dem Benutzer. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Jump'n'Run, ja, da wäre der Screen, wäre sozusagen ein spielbarer Level. Der Screen bewegt sich dann über einen längeren Teil, zum Beispiel eines virtuellen Canvas sozusagen, wo die Hindernisse drin sind. Aber das ist sozusagen ein Screen. Und davon kann man beliebig viele haben. Man kann zum Beispiel einen Screen haben für den Level selbst, einen Screen für die Levelauswahl, einen Screen für die Credits und so weiter. Und das Spiel setzt sich aus mehreren dieser Screens zusammen. Und ich setze hier in meiner Implementierung von Game einfach immer, welcher Screen gerade aktiv ist. So, wie sehen diese Screens jetzt aus? Diese Screens, da drin ist jetzt ein sehr cleveres Konzept, das das Ganze strukturiert, wie man mit den Inhalten von so einem Spiel umgeht. Und zwar, und alles, was auf dieser Seite hier kommt, ist alles im Wesentlichen nur Organisation. Das hat nichts wirklich mit dem Darstellen oder dem Rendern oder sowas zu tun. Das ist eine reine Organisationsgeschichte. Ein Gamescreen enthält beliebig viele Objekte, libgdx-Objekte. Und diese libgdx-Objekte sind zum Beispiel irgendwelche Sprites, irgendwelche Hintergründe, irgendwelche anderen grafischen Elemente, irgendwelche Textbausteine, die man mit TrueType von uns gerendert hat oder vielleicht auch Eingabeboxen oder sowas. Da man da aber relativ schnell, sehr schnell durcheinander kommt, weil unter Umständen potenziell halt sehr, sehr viele Elemente auf dem Bildschirm sind oder auf dem Gamescreen sind, gibt es das Konzept der Stage. Und das kann man sich tatsächlich vorstellen wie so eine Bühne. Ja, also man kann sich dann denken sozusagen, okay, und das ist auch ein Konzept, was nicht in libgdx sozusagen ein libgdx-Konzept ist, sondern das findet man in ganz, ganz vielen Game Engines. Es gibt eine Bühne und auf dieser Bühne stehen verschiedene Schauspieler, Actors. Und wenn ich in einer Bühne, also wenn ich sozusagen jetzt das Abspielen des Spiels oder das Spielen des Spielers mit dem Spiel, ist quasi das Agieren der Schauspieler auf der Bühne. Anhand der Spielereingaben bewege oder verändere ich diese Aktoren, die wieder auf der Bühne stehen. Ja? Und der Game Loop, also das Game, schickt regelmäßig an die Bühne, so jetzt bitte mal Act, das ist unser zweiter Punkt, ne? Also Game AI, mach mal was, ja? Tu irgendwas, berechne irgendwie, was als nächstes passiert anhand des Spielereingaben und dann rendere bitte einen Frame. Und das delegiert die Stage wiederum zu den einzelnen Schauspielern auf der Bühne. Je nachdem, ob ein Schauspieler halt sichtbar ist oder nicht sichtbar ist. Und es gibt hier entsprechende Methoden, mit denen man sagen kann, Auftritt, Abgang. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und jeder Actor ist, kann man sich das ungefähr vorstellen wie so ein Widget. Also jeder Actor kann zum Beispiel auch Touch-Events empfangen oder irgendwelche Kontroll-Events empfangen und kann dann auch entsprechend dann darauf reagieren. Das heißt, jeder Actor hat auch so eine Act- und eine Draw-Methode. Und die Stage ruft einfach von allen Actors, die sichtbar sind, diese Act- und Draw-Methode auf. So muss ich mir das vorstellen. Wir sehen das nachher auch im Code. Das zu libgdx als ganz, ganz schnellen Einstieg. Box 2D, der schnelle Einstieg. Open Source, 2D Physik Engine, ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, MIT-Lizenz, könnte auch Apache sein, ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall eine von den liberalen Lizenzen. Ist ursprünglich eigentlich in C++ geschrieben. Es gibt aber mittlerweile ganz, ganz viele Ports davon. Und das macht es auch möglich, für libgdx auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu sein. Zum Beispiel das HTML5-Target von libgdx basiert, oder dieser Teil basiert auf einer JavaScript-Portierung von Box 2D. Ja? Die nicht von libgdx eigentlich mal gemacht wurde, sondern die einfach nur zugeholt wurde in das Projekt. Box 2D ist eine Library primär mal, die mir ganz viel Mathematik macht. Die hat nichts mit Rendern zu tun. Da ist keine einzige Zeile Code drin, die irgendetwas auf dem Bildschirm rendert oder sowas. Das ist eine reine, und zwar verdammt komplexe, Mathematikbibliothek. Und in dieser Bibliothek gibt es auch wiederum Aktoren, das nennt sich dann in dem Fall Bodies. Und ich kann diesen Bodies bestimmte Eigenschaften geben und ich kann diesen Bodies bestimmte kinetische Stöße zum Beispiel geben und ich kann sie auf ein Feld stellen, das eine bestimmte Gravitation hat. Und die Physik-Engine berechnet mathematisch, wie sich diese Bodies unter Zeitveränderungen verhalten würden. Und ich kann regelmäßig halt hingehen und sagen, so, jetzt gib mir mal bitte von Body A Position und Drehung. Jetzt gib mir mal von Body B Position und Drehung. Und jetzt mach mal 20 Sekunden später, gib mir mal von Body A Position und Drehung. Also jetzt so eine Art Physiksimulation. Ja? Das funktioniert auch, oder wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum das so ist. Das funktioniert das Ganze nicht pixelbasiert. Das kennt keine Pixel. Es kennt nur Maßeinheiten. Und diese Maßeinheiten haben natürlich einen Einfluss auf die, auf das Verhalten der physikalischen Bodies. Man muss tatsächlich jetzt sagen, wenn man so eine Box 2D-Anwendung macht, ich habe ein Spielfeld, das ist 500 mal 300 Kilometer groß. Ja? Da fliegt jetzt ein Meteorit drin rum, der ist so und so groß und hat die und die Form und besteht aus Stein. Und es gibt eine Gravitation, die zieht in die Richtung mit der Stärke. Und genauso, wie sich ein echter Physikbody im echten Raum in dieser Kategorie oder in diesen Maßeinheiten verhalten würde, genau das berechnet diese Physik-Engine. Muss man also auch ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man, das hat auch Einflüsse darauf, wie man steuert. Also sehen wir nachher noch. Ja, so Düsen und so ein Zeug, das hat halt, unter Umständen muss man sich da wirklich mal überlegen, wie, wo macht man jetzt die Düsen am sinnvollsten am Raumschiff dran, damit das auch wirklich so steuert, wie man das haben möchte. Also das hat auch, da ist so ein bisschen die Brücke zur realen Physik. Man muss auch da, wenn man damit entwickelt, also bei uns war es zumindest so, da lagen dann plötzlich dann wieder Geometriebücher irgendwo rum. Also wie war das nochmal mit dem Sinus und dem Cosinus und so? Das sind alles Sachen, die dann wieder, die man dafür wieder braucht. LibGDX, Box 2D wird in ganz vielen Projekten eingesetzt, zum Beispiel Angry Birds. Angry Birds ist mit Box 2D gemacht. Wenn man sich mal mit Box 2D beschäftigt und sieht, was das alles kann, denkt man sich, verdammt, was ist da eigentlich noch eigener Code an diesem Angry Birds? Eigentlich nicht viel. Ja, also da ist der wesentliche Brain bei Angry Birds ist eigentlich im Level-Design. Also diese gesamte Verhalten, wie diese Teile sich verhalten, wenn der Vogel da drauf knallt, ja, das macht alles Box 2D für einen. Da ist nichts Besonderes dran. Das ist relativ trivial für den Entwickler. Ja, wie schon gesagt, man muss sich viel mit Geometrie beschäftigen, man muss sich mit Vektoren beschäftigen, man muss sich damit beschäftigen, wie man so Matrix-Drehungen macht und solche Geschichten. Das kommt dann alles mit Box 2D mit, weil das liefert einem Box 2D dann doch nicht mit, sondern das sagt dann, ja, wenn du willst das Ding irgendwie drehen, dann überleg dir mal, an welcher Stelle, an welcher Koordinatenstelle willst du jetzt irgendwie einen Stoß geben und was ist das für eine Art von Stoß und ist das ein linearer Stoß oder ein anderer oder, und in welche Richtung geht der? Und dann kommt man in einen Bereich, wo man sich überlegen muss, wie das mit der Steuerung zusammen funktioniert. Also unsere Erfahrung ist, dass der wesentliche Aufwand in der Implementierung von so einer Controllersteuerung zum Beispiel liegt nicht darin, die technisch zum Laufen zu bekommen, das ist relativ einfach, sondern in das Tuning, so dass es auch Spaß macht. Ja? Also so, dass es irgendwie sich richtig anfühlt. Das ist eigentlich das Problematische daran. Also wie viel Ausschlag von einem Analogstick zum Beispiel hat welche Wirkung auf dem physikalischen Body? Ja, solche Sachen. Ja, Gravitation, habe ich schon gesagt, macht Box 2D auch. Kann man über Vektoren regeln, sehen wir nachher im Code. Und was Box 2D auch macht, ist Kollision. Und da gibt es sogar ein System drin, das verbundene Körper realisiert. Das heißt, und da wird es dann richtig kompliziert, auch wenn man sich den Code von Box 2D mal anguckt. Also solche Marionettengeschichten. Man hat irgendwie einen Körper, der an verschiedenen Joints zusammenhängt, ja, die beweglich sind, also an Scharnieren. Was passiert, wenn ich dann einen Körper zum Beispiel baue, ja, so einen humanoiden Körper mit entsprechend vielen Gelenken, ja, den kann man dann definieren in Box 2D und dann kann man ihn in die Treppe runterwerfen und dann berechnet Box 2D, wie jedes Glied in welcher Richtung durch die Gegend fliegt. Ja. Und das ist wirklich höhere Mathematik, muss man sozusagen. Ja, alle weiteren Sachen, die dazugehören, hat es natürlich auch, also sowas wie, was bedeutet Dichte für Materialien, Reibung, welche Art von, oder wie berechnen sich dann die Kollisionen darauf, wenn man dann tatsächlich mal so einen abdotzt und so, solche Geschichten, das macht alles das Ganze für mich. Und wie gesagt, dieses Body-Joint-Management hier. Ah ja, und Partikel gibt es auch noch. Die Partikel sind allerdings nur lose verbunden mit Box 2D, das ist eher ein LibGDX, also ein LibGDX-API. Damit kann man halt so Feuerausstöße oder irgendwelche explodierenden Geschichten machen, also Rauch und solche Sachen. Da sehen wir nachher auch ein Beispiel zu. Das ist eigentlich LibGDX, weil das eine Rendering-Geschichte ist ausschließlich. Es gibt halt die Möglichkeit, das funktioniert aber meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig gut in LibGDX, dass man Partikel auch von physikalischen Bodies abprallen lassen kann. Also eine Rakete startet, unten kommt der Feuerausstoß raus und der Feuerausstoß geht halt auch zur Seite, wenn er auf den Boden trifft. Ja, solche Sachen. Das kann es. Sieht meiner Meinung nach, selbst mit also durchgetunten Parametern, sieht es meiner Meinung nach nicht gut aus. Ja, aber das So an dieser Stelle arbeiten sie auch ganz stark dran. Gerade. Ja, API, da kommen wir erstmal zum, machen erstmal einen kleinen, wir gehen erstmal ein paar Folien vor und zeigen mal kurz, was wir denn vorhaben. Ja, und zwar, wir möchten ein Spiel machen, das ein Raumschiff enthält, das durch die Gegend fliegt und das Meteoriten enthält und die Meteoriten und das Raumschiff können voneinander abprallen. Das ist das, was wir vorhaben und was wir als Beispiel hier haben. Wir gucken uns jetzt diese einzelnen Teile im echten Code an. Ich habe das hier auch alles auf Folien drauf. Wenn ihr euch die Folien hinterher anguckt, da ist auch alles nochmal drauf, in hier Codebeispielen und so. Ich würde auch vorschlagen, wir gucken uns das an und bei den Physik-Sachen gehen wir dann nochmal zurück zu der Folie, die ich eben hatte. So, dafür muss ich jetzt hier, dafür verschwinde ich jetzt hier hinter diesem riesigen Monitor und hoffe, dass jeder hier was sehen kann. So. Gut. Es gibt ein Tool, das bei libgdx mitgeliefert wird, das mir die einzelnen Eclipse-Projekte baut. Das ist so ein kleines GUI-Tool. Das kann man sich so vorstellen, wie so ein, das ist ein bisschen vergleichbar wie ein Maven-Archetyp, nur mit Frontend. Was ist das hier für ein Mist? Bei dem man einstellen kann, wie das Projekt heißt und so weiter. Und was da rauskommt, sind 4 Projekte. Und zwar sind das alles Eclipse-Projekte, die man direkt in Eclipse importieren kann. Ich habe das hier schon mal gemacht. Das eine Projekt heißt wie das Spiel selbst. In dem Fall heißt das Meteors. Und dieses Projekt enthält den eigentlichen Gamecode. Das heißt, wenn man entwickelt, entwickelt man eigentlich in diesem Projekt hier drin. Da drin ist der ganze Gamecode drin. Die AI ist da drin, der komplette Rendering-Code und so weiter. Diese anderen Projekte hier, das sind die Plattform-Projekte. Die sind dazu da, um hinterher das Target abzufangen. Das heißt, das hier, dieses Projekt, kompiliert hinterher zu einem Android-APK, dieses Projekt zu einem JAR, das man auf dem Desktop starten kann und dieses hier zu einem GWT-Projekt. Dementsprechend sind natürlich auch hier in diesen einzelnen Projekten nur der plattformabhängige Code und der ist relativ klein. Also wenn man hier mal in das Android reingeht, da gibt es halt nur eine Klasse, Main Activity, das ist die, die auch gestartet wird, dann aus der Android-Manifest. Und in der gibt es eigentlich gar nicht so viel Code. Nehmen wir mal das da unten, vergessen wir jetzt mal, das gucken wir hier oben an. Dieser Code bekommt im Wesentlichen eine Instanz von meinem Spiel übergeben, von der Klasse Meteor Game. Und die ist wiederum hier oben in dem generischen Projekt definiert. Und was hier passiert ist, hier wird im Wesentlichen einfach ein Initialize gemacht mit der Instanz von diesem Spiel. Das heißt, da, an der Stelle wird einfach übergeben. Das heißt, im OnCreate von Android wird direkt an libgdx übergeben. Analog sieht das dann zum Beispiel in der Desktop-Version, also in dem, was auf dem Rechner hier direkt läuft, sieht das Ganze dann so aus. Dann ist das eine LWJGL-Applikation und da wird einfach eine neue Application gemacht und das wird einfach eine Instanz von diesem Meteor-Game übergeben. Also diese Klasse ist immer sozusagen der Sprungpunkt in den generischen Code. Was man machen kann in diesen plattformabhängigen Klassen sind alle Sachen, und sollte man auch machen, alle Sachen, die plattformabhängig sind. Also hier unten sieht man schon ein bisschen Code. Wenn man zum Beispiel jetzt für die UI entwickelt, im Android-Target, dann kann man hier halt auf irgendwelche Tastenevents zum Beispiel hören und kann dann plattformabhängige API-Calls abfangen oder ausführen, um dann irgendwelche Dinge zu tun, die halt nur auf diese Plattform gehen. Da muss man sich natürlich dann überlegen, wie kriegt man die Informationen wieder zurück in den generischen Code. Das kann man dann mit irgendwelchen Callback-Funktionen machen zum Beispiel. Ja, also hier gibt es dann gibt es irgendwie so einen Update-Player-Input, das eine Methode ist in dem generischen Game. Und da schicke ich dann einfach die ausgewerteten, fertigen Werte hin. Ja. Gucken wir uns mal hier mal genauer an. So, ich zeige das erstmal, wie das Ganze dann aussehen wird am Ende. Ich zeige mal die Desktop-Version. So, das ist die Desktop-Version. Leider geht es nicht ganz auf den Bildschirm. Man kann das hier drehen, kann hier jetzt Power geben und kann das Raumschiff fliegen lassen und man sieht, das dotzt auch schön ab. Ja, und die Meteoriten dotzen auch ab. Das ist sozusagen der Code, den wir da gleich jetzt sehen werden. So, dann gehen wir mal in den generischen Code hier rein. So, ich habe eben gesagt, jedes Spiel, das man macht, stammt von der Klasse Game ab in der libgdx-Library. Also habe ich hier eine Klasse gemacht, Meteor Game, leitet ab von Game, und hat ein paar überschriebene Methoden. Und das sind genau die Methoden, die für die Laufzeitkontrolle sind. Also create, wenn die Instanz erzeugt wird, dann gibt es noch ein pause, ein resume. Und das hier ist meine Methode, mit der ich die Verbindung in den Native Code mache, um die Eingaben zu holen mir. Es gibt hier noch ein resize. Dazu muss man vielleicht noch was sagen. Diese Methode wird aufgerufen, wenn die Auflösung des Spielfensters sich verändert. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine Desktop-Applikation habe und verändere oder ziehe das Fenster größer und kleiner und erlaube das halt natürlich auch. Ja. Das passiert allerdings auch, wenn man so ein Android-Gerät hat, ja, und das auf die Seite dreht. Dann verändert sich auch die Auflösung. Ja, also die Achsen werden halt gewechselt und dann wird auch diese Methode aufgerufen. Man arbeitet in LibGDX-Projekten ausschließlich immer mit einem virtuellen Koordinatensystem. Das macht man deswegen, damit man nicht irgendwie graue Haare kriegt beim Berechnen der tatsächlichen Pixelpositionen von irgendwelchen Aktoren auf der Stage. Man geht normalerweise hin und macht sich eine ausreichend große Auflösung, zum Beispiel 1280x720, das ist so eine typische Auflösung, die man benutzen kann, und dann arbeitet das gesamte Spiel mit dieser Auflösung. Das Mapping von dieser virtuellen Auflösung, die sozusagen das Spiel nur selbst kennt, und der echten physikalischen Auflösung des Displays, wo das hinterher läuft, das übernimmt LibGDX für einen. Und das macht es ziemlich gut. Also wir haben so ein Spiel gemacht, wo man Elemente mit Drag und Drop verschieben konnte, mit Touch, und wo man auch Elemente drehen konnte. Da wurden relativ komplexe Rotationsmatrizen angewendet, die halt auf Pixelposition angewendet wurden, und zwar genau auf dieser virtuellen Umgebung. Und die auch darauf, also die halt nur funktioniert haben, wenn die Objekte quadratisch waren. Also es waren so quadratische Plättchen, die man da drehen konnte. Und dann haben wir das auf Android deployed, und wenn man das Telefon auf die Seite legt, dann ist das natürlich, und das nicht ausschaltet, dass das sich drehen darf, dann sind die Plättchen halt plötzlich nicht mehr quadratisch, sondern halt rechteckig. Und trotzdem haben sie sich noch korrekt gedreht. Ja, also dieses gesamte Mapping von virtueller Auflösung auf physikalische Auflösung übernimmt LibGDX, und das ist eine Menge, Menge graue Haare, die einem das da abnimmt. Ja. So, hier sieht man schon, es gibt eigentlich nur einen Screen in diesem Spiel. Das ist der Level-Screen. Und mit Set-Screen setze ich den aktuellen Screen. Das heißt, wenn ich den Screen wechseln will, der hat sich zum Beispiel im Level-Auswahl ein Level sich ausgesucht und klickt jetzt auf diesen Level, den sich ausgesucht hat, und der Level soll starten, dann müsste genau Set-Screen aufgerufen werden. Damit wechselt die Anzeige sozusagen. Wie sieht jetzt so ein Level-Screen aus? Level-Screen zweigt in diesem Beispiel hier jetzt von Game-Screen ab. Deswegen gehe ich erstmal in GameScreen. Das ist was aus unserem generischen Toolkit, was wir uns selbst geschrieben haben. Das tut genau das, was ich vorhin gezeigt habe auf den Folien. Es implementiert die Klasse Screen und leitet von Screen ab. Es implementiert die Klasse Screen und setzt diese oder hat diese virtuelle Auflösung, 1280x720. Und diese Auflösung wird benutzt, insbesondere wenn ich die Stage baue. Und das ist dieses Konzept, dieses Organisationskonzept, was ich vorhin meinte. Es gibt eine Stage, auf der Schauspieler rumlaufen oder Schauspieler sich befinden, die irgendwelche Aktionen tun können. Und genau hier wird diese Stage erzeugt. Das heißt, jeder Screen hat seine eigene Stage. Und die wird mit initialisiert, wenn der Screen initialisiert wird. Jeder Screen hat zwei wichtige Methoden, einmal Render und einmal Show. Dann gibt es hier noch Resize und Hide und noch ein paar extra Dinger, Pause, Resume und sowas. Das ist alles nicht so wichtig. Und in Render delegiere ich das Zeichnen an die Stage. Also in Render würde ich üblicherweise sagen, okay, bitte jetzt mal die Stage, zeichne mir mal bitte jetzt die ganzen Schauspieler, die auf der Bühne gerade zu sehen sind. Und Show wird aufgerufen, wenn das Ding zum ersten Mal gezeigt wird. Also wenn das erste Mal der Screen angezeigt wird, dann wird Show aufgerufen. Also es gibt hier sozusagen das hier oben zur Instanzierungszeit, das hier zur ersten Anzeige sozusagen. In dieser Show-Methode setzt man auch die Kamera in die Szene. Denn zu einer Bühne gehört auch eine Kamera. Die Kamera ist das Ding, durch das der Spieler die Bühne betrachtet. Und die Position der Kamera ist natürlich eine wichtige Eigenschaft dieser Bühne. Also jetzt stellt man sich mal dieses nehmen wir mal so ein Jump'n'Run. Ja, da hat man ja ein Level, der größer ist als der Bildschirm, der zu sehen ist vom Spieler zu jeder Zeit. Das bedeutet, die Stage ist der gesamte Level, also das unter Umständen sehr lange Schlauchteil. Ja, und die Kamera betrachtet immer nur einen gewissen Ausschnitt. Und ich bewege die Kamera über diese Stage. Also unter Umständen können sich halt nicht nur die Schauspieler auf der Bühne bewegen, sondern auch die Kamera bewegt sich. Ja? Oder sie zeigt zum Beispiel nur einen Ausschnitt der Bühne und bewegt sich dann in alle Richtungen. Das wäre dann sowas Zelda-mäßiges. Ja? Das realisiert man über diese Kamera, die man hinzufügen muss. Die muss man hinzufügen, sonst sieht man nichts. Sonst kriegt man einfach einen schwarzen Bildschirm, weil es ist ja keine Kamera da. Hier wird die Orthographic-Kamera benutzt. Die Orthographic-Kamera zeichnet sich dadurch aus, dass die genau senkrecht über dem Screen steht. Das heißt, man kann sich das vorstellen, der Screen ist mal so eine planare Ebene und die Kamera steht genau orthogonal über dieser Ebene drüber und guckt genau nach unten. Ja? Es gibt noch eine andere Kamera in LibGDX, die Möglichkeit hat, und tatsächlich ist die orthografische Kamera nur eine Ableitung davon, die Möglichkeit hat, auch sich in allen Richtungen zu bewegen. Und dadurch kann man solche Sachen realisieren, wie dass man so einen gekippten Level-Sicht hat zum Beispiel. Ja. Das ist aber alles nicht so ganz einfach, weil einfach nur die Kamera neigen funktioniert leider bei LibGDX nicht. Dann muss man noch Transformationen auf die Stage selbst anwenden und dann natürlich auf jeden Actor. Und das ist alles noch ein bisschen holprig. Also ich habe bis jetzt noch kein Beispiel oder kein wirklich größeres Beispiel gefunden, wo nicht die Orthographic-Kamera eingesetzt wurde. Da sieht man auch dran, dass das halt ein Toolkit ist für 2D-Entwicklung. Ja. Der Kamera setzt man dann. Ja?
Ist ein Side-Scroller dann auch eine andere Kamera? Oder
nein. Nein. Ein Side-Scroller wäre. Also beim Side-Scroller wäre sozusagen, würde man die Kamera bewegen eigentlich, nicht das Schiff. Also man würde das Schiff schon bewegen, aber nur innerhalb des sichtbaren Screens. Und man würde die Kamera bewegen, um den Level weiter zu bewegen. Ja. So würde ich das zumindest machen. Man könnte theoretisch auch die Levelwände als Actors definieren und nicht festsetzen, sondern die halt sich bewegen. Also gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Aber ich würde die Kamera bewegen. Also das übliche Vorgehen, zum Beispiel bei so einem Zelda-mäßigen Spiel ist, wo es in alle Richtungen geht, dann baut man halt den Level komplett auf. Ja. Und es gibt halt fixe Objekte, die da stehen, die sind fest, zum Beispiel der Hintergrund, das Gras oder die Häuser oder die Bäume und so weiter. Und man bewegt nur die Kamera. Ja. So, der Kamera setzt sich eine Position. Und hier sieht man auch, ich setze die Kamera jetzt genau in die Mitte. Und damit hat man an der Stelle eine Pixel-Perfect-Kamera, weil ich habe der Kamera auch die Höhe und Breite gegeben, die auch die Größe der Stage ist. Das heißt, in unserem Fall hier steht die Kamera genau orthogonal über dem Level oder über dem Gamescreen und zeigt sozusagen den kompletten Gamescreen, und zwar Pixel-Perfect. Ja? So. Und dann gehen wir mal zu dem nächsten Punkt. Level Screen, genau. Hier kommen jetzt die ganzen Physikgeschichten rein, aber ich erzähle mal kurz, bevor wir das machen, wie jetzt die Aktoren auf den Level bekommen. Wir haben hier zum Beispiel einen Meteor. Dieser Meteor, die da rumfliegen. Ja? Dieser Meteor erweitert Game Object. Game Object ist wieder ein Teil, was wir geschrieben haben, was wiederum Actor extended. Ja? Jeder Actor hat eine Texture Region. Eine Texture Region ist das Bild. Also das ist tatsächlich Bitmap, das Aussehen dieses Actors. Üblicherweise, man kann in LibGDX für, das heißt deswegen Texture Region, weil man davon ausgeht, dass man mit Atlanten arbeitet. Texture Atlases sind eine Optimierungsmaßnahme. Üblicherweise hat man nicht eine einzelne PNG-Datei zum Beispiel für ein Bild, für ein Raumschiff oder ein Meteor, sondern man hat ein großes PNG, wo alle Bilder in einem drin sind. Und man sagt mit einer Texture Region nur noch, das ist der gesamte Atlas sozusagen, wo alle Ressourcen auf einem Bild sind, auf einem gigantisch großen PNG. Und das Bild, was ich jetzt für diesen Actor haben möchte, geht von Koordinate XY bis Koordinate XY. Ja, und dann nehme ich nur eine Region aus diesem PNG. Warum macht man das? Optimierung. Es ist einfacher, ein großes PNG zu laden, als ganz, ganz viele kleine. Das ist einfach eine Geschwindigkeitsoptimierung. Es gibt dafür auch Tools, die einem das vereinfachen. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich in GIMP hinsetzen und die ganzen Sachen von Hand zusammensetzen, sondern man kann ein Tool nehmen, was einfach über ein Verzeichnis von PNGs rüberläuft und ein riesiges PNG erzeugt, das genau dieser Atlas ist und dann auch die entsprechende JSON-Beschreibungsdatei mit allen Koordinaten. Ja. Das hilft einem da so ein bisschen. So, jeder Actor hat genau diese Act- und diese Draw-Methode. In der Act-Methode schauspielert er, tut er irgendetwas. Aufgrund des Spieler-Inputs oder aufgrund von AI. Und in der Draw-Methode wird er gezeichnet. In der Draw-Methode bekommt er dann auch ein Sprite-Batch übergeben. Und dieser Sprite-Batch ist sozusagen das Canvas der Bühne, also der Stage, auf der gezeichnet werden soll. Und hier macht man den tatsächlichen Zeichenvorgang. Also hier sagt man tatsächlich jetzt da mal Draw. Und dieses Draw ist wirklich ein hartes Draw auf dem Bildschirm. Ja? Zeichne mir bitte diese Textur an diese Position mit diesem Drehpunkt und dieser Drehung. Die Drehung ist irgendwie hinten, genau, mit dieser Drehung und mit dieser Skalierung. Ja. Wenn man das hier vergisst, das vergisst man relativ, diese Draw-Methode ist kein inhärentes Feature, also es wird nicht automatisch Draw auf der Texture-Region ausgeführt, die auch Teil der Klasse ist. Wenn man das vergisst, dann sind plötzlich keine Aktoren auf dem Bildschirm zu sehen und man fragt sich warum. Das ist ein beliebter Einsteigerfehler, also da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, jeder Actor hat ein Act und ein Draw. Und jetzt baue ich mir einfach für jeden Actor-Typ, den ich in meinem Spiel habe, eine entsprechende Klasse, zum Beispiel Meteor oder zum Beispiel Schiff, ja, und implementiere da entsprechend Act und Draw. Beim Schiff wird zum Beispiel dann hier das entsprechende Schiff hier gemalt, mit Draw, Sprite-Batch, das ist das Sprite-Batch, das ich vorher gesetzt habe. Und hier unten gibt es noch einen Effekt und das ist der Flammenschweif hinten. Ja. Das ist der Partikeleffekt, den ich hier oben mir anlege und den ich mir dann in der Definition aus einer Definitionsdatei für Partikeleffekte hole. Diese Partikeleffekt-Definition, die kann man sich bauen lassen. Ups. Ja. Dafür gibt es ein Tool, mit dem man sich diese Partikeleffekte bauen kann. Da kann man hier mit verschiedenen Parametern diesen Partikeleffekt beeinflussen. Kann den dann speichern und lädt in dem libgdx-Code diese .p-Datei, die Textdaten enthält, die das Partikelsystem konfigurieren. Und genau so ist dieser Flammenschweif gemacht. Das heißt, das hier ist ein Toolkit, was bei libgdx dabei ist. So, jetzt zurück zu den Dings. Jetzt haben wir hier ja ein Schiff. Dieses Schiff wollen wir ja auch entsprechend bewegen und es soll eine Physikeigenschaft haben. Das wiederum wird mit Box 2D gemacht. Vorher aber muss ich dem System erstmal sagen, wie sieht das Schiff überhaupt aus. Und dafür gibt es einen sogenannten Fixture-Editor. Damit sage ich dem, wie sieht das Schiff aus. Da kann man dann hier sich das Bitmap laden und kann das Bitmap dann so nachzeichnen. Diese blaue Form hier außenrum ist die Form für die Physik-Engine. Das heißt, wenn das Schiff irgendwo abdotzt, dann dotzt es halt nicht am Bounding-Box ab, sondern genau an der Grenze des Schiffs. Und das baut man mit diesem Physics-Body-Editor. Dieses Tool speichert eine JSON-Datei, die ich auch wiederum mit libgdx lade. Ja? Das passiert genau hier. Da werden die Shapes geladen, die sind alle in einem Dings. Da ist die Datei, shapes.json, und ich hole mir das Shape mit dem Namen Ship hier raus und hänge das an die Physik-Eigenschaften. So, wie sieht das Ganze jetzt? Dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück in den Code. Gucken wir mal, dass wir das auch schaffen. Mal gesehen. Das haben wir alles gesehen. Controls überspringe ich jetzt mal. Gleich angucken. So. Das ist so ähnlich wie das libgdx-Kernding. Das heißt, man macht auch hier eine World. Auch die hat wieder eine Methode Step, mit der ich sagen kann, wie viel Zeit ist vergangen und wie hoch ist die Auflösung, mit der berechnet werden soll. Und dann kann ich mir von diesen Bodies einfach entsprechend die Sachen rausholen. Also hier, da lege ich mir mit diesem Code hier, das ist ein bisschen komplizierter, da lege ich zum Beispiel die Reibung fest für die Fixture, die ich eben in dem Editor definiert habe und so weiter. Dann lade ich die und sage, okay, jetzt bitte das Body ist jetzt hier in dieser Welt drin, in dieser World. Ja, also hier attache ich die World zu diesem Fixture. Und dann kann ich die Sachen abfragen, hier. Und kann auch Kollisionen abfragen. Also hier, das sind solche Kollisionslisten da, die ich hier setzen kann auf die Welt. Das ist wichtig, es wird nicht auf dem Actor gesetzt, sondern auf der Welt. Und sobald eine Kollision stattfindet von zwei Objekten in dieser Welt, dann wird dieser Listener hier aufgerufen, dann kann ich mir hier die Fixtures rausholen und kann rausfinden, ist ein bestimmter Actor. So, ja, Partikel haben wir schon gesehen. Dann nutzen wir die letzten paar Minuten noch, zwei oder so. Leider ein bisschen kurz alles gekommen. Um das Ganze jetzt auch mal auszuprobieren, ich hänge jetzt einfach mal die Ouya hier an das Eclipse dran. Also das hier übrigens ist die Ouya. Ja.
Zur Info, du hast bis Viertel nach Zeit, wir haben halt nur eine Viertelstunde für Fragen eingeplant.
Ah, okay, gut. Aber gucken wir erstmal, ob das hier läuft. Also die Ouya lässt sich über ein einfaches Micro-USB-Kabel genauso wie jedes Android-Telefon verbinden und verhält sich auch genauso. Ja, also es verhält sich wie ein Android-Gerät. So, hier raus. Zurück. Und was ich jetzt mache ist, ich starte einfach mal den Android-Target hier. Ja. Und dann zeigt er mir auch direkt an, oh, es hängt eine Ouya dran. Das Android-SDK hier drin denkt natürlich, es wäre ein Telefon, aber lassen wir mal laufen. Und jetzt müsste eigentlich hier vorne das Spiel starten. Ja, genau. Und mal hier den Logcat größer machen. So. Und wenn man jetzt hier den Controller, das können wir uns da vielleicht gleich im Code mal angucken, wenn wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Wenn wir jetzt hier den Controller benutzen, dann kann ich auch hier Schub geben. Dann geht der Partikelstrom hinten an und kann entsprechend hier, und jetzt sieht man gleich hier unten, Collision. Ja, da ist ein bisschen Debug-Output drin. Und so kann man den Controller abfragen. Man muss bei dem Controller, wenn man mit Controllern arbeitet, ein bisschen aufpassen, man muss die Dead Zones berücksichtigen. Also, wer sich mal mit dem Controller ein bisschen beschäftigt hat, es gibt halt so ein gewisses Spiel, ja, wo einfach nichts passieren soll. Wenn ich jetzt ein bisschen dran rüttle oder so, ja, dann soll das Ding nicht direkt irgendwie loslegen. Und das ist bei jedem Controller anders, also nicht bei jedem Modell anders, nicht bei jedem Controller anders, aber bei jedem Modell anders. Und das ist das, was auch zwischen verschiedenen Konsolentypen eins der Punkte ist, wo man viel Arbeit reinstecken muss, um das zu tunen, solche Geschichten. Auch die Menge des Ausschlags. Ja, also von wo geht sozusagen 0 los und bei wem endet 1? Also es gibt so eine 0-1-Range ist das. Ja, Ouya. Auch hier kann man wieder auf alle Tasten reagieren. Die funktionieren jetzt hier nicht, dann komme ich wieder raus. Wenn ich dasselbe jetzt mache bei Android, zack, dann hängen wir das jetzt mal hier an so ein Tablet dran. Leider geht der HDMI-Ausgang von diesem Tablet nicht mit dem Beamer zusammen. Ich zeige das einfach mal so hier. So. Und wir sind hier jetzt wir haben hier denselben Code, das ist exakt der gleiche Code. Es ist tatsächlich auch so, dass, wenn ihr euch den Code anguckt, den könnt ihr euch aus dem Git auschecken, ist der plattformabhängige Code bei Android so gemacht, dass die Ouya-Bestandteile da drin optional sind. Das heißt, wird zuerst geguckt, bin ich in einer Ouya-Environment, dann frage ich auch die Ouya-Controller-Dinge ab. Das heißt, das APK, was hier rauskommt, könnte man auf einer Ouya deployen oder auch auf einem Android-Gerät deployen. Ne? Und dann würde es mit Touch laufen. So, jetzt wähle ich hier das Nexus 10 aus und sage okay. Und dann gucken wir mal. Und das ist dasselbe Binary, was jetzt hier ausgeführt wird. Ja, das ist noch am Arbeiten. Da kommt was. Genau, und hier läuft es jetzt mit Touch. An der Stelle habe ich dem Hintergrund-Actor einen Touch-Listener gegeben. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel auf den Hintergrund tippe und der Hintergrund ist komplett, geht durchgehend auch durch die Aktoren durch, dann passiert was. Es gibt hier leider keine Möglichkeit, das irgendwie rechts links zu steuern. Das habe ich jetzt nicht eingebaut. Es gibt halt nur einen Knopf. Hintergrund. Ja. Das ganze Ding, dasselbe Projekt, könnte ich jetzt auch auf dem Desktop starten, das habt ihr ja schon gesehen, aber man kann das Ganze auch im Web starten. Und das probieren wir jetzt mal. Dazu starte ich hier den Web-Target. So, und dann gibt es hier einen Web-URL und da gehe ich jetzt einfach mal drauf. So, ein Nachteil hatte das Ganze, der Web-Target, das war nur ein kleiner Nachteil, in der Entwicklungsumgebung, aus der Entwicklungsumgebung heraus, also das, was wir jetzt hier machen, ist unbenutzbar langsam. Das ist ein Bug, der ist bekannt sozusagen, da wollen die auch anscheinend nichts dran machen im Moment. Wenn man das Ganze jetzt als Paket kompilieren würde und auf einen Webserver legen würde, wäre es schnell. Ja, also das haben wir schon ausprobiert, das funktioniert super. In der Entwicklungsumgebung heraus, also mit diesem GWT-Code-Server, ist es wirklich sehr, sehr langsam, hat aber den Vorteil, dass man es auch debuggen kann. Ganz normal wie jedes andere GWT-Projekt auch. Also man kann auch Breakpoints setzen und so weiter. Das gilt natürlich auch für alle anderen Targets. Also man kann auch auf allen anderen Targets ganz normal arbeiten, wie mit jeder anderen, mit der Native-Entwicklungsumgebung. Man kann Breakpoints setzen und so weiter. Und das funktioniert super. Also wie man hier sieht, das ist irgendwie Framerate von 3 oder so. Ja. Die Auflösung ist deswegen so klein, weil in dem Native-Teil von dem Webprojekt ist die Auflösung auf 320 mal 200 gesetzt oder sowas. Ja? Und die kann man halt auch frei einstellen. Also auch diese die native Auflösung ist das, was man in dem nativen Code macht. Ja? Also man sieht, es geht, es ist nur unnutzbar langsam. Also fürs Debugging ganz gut. Das hier ist jetzt kein Java-Plugin oder sowas, sondern das ist wirklich JavaScript. Und das wurde jetzt cross-kompiliert nach JavaScript. Ja? Ein Projekt, was wir gerade entwickeln für einen Partner, soll für Android primär rauskommen, Android und iOS, soll später auch für Desktop und Web verfügbar sein. Das ist auch ein Grund, warum wir dafür libgdx halt einsetzen. Ja. So, dann haben wir noch 2 Minuten Zeit, dann gucken wir uns doch in den 2 Minuten nochmal schnell die Steuerung an. Und zwar, wie funktioniert die Steuerung? So, Steuerung funktioniert folgendermaßen. Ich kann eine globale Methode aufrufen, die heißt isKeyPressed und kann damit Tasten abfragen. Ja? Das würde man normalerweise in der Act-Methode machen, logischerweise. Also dann, wenn die AI laufen soll, also bevor die AI läuft, ja, frage ich einfach ab, ist eine bestimmte Taste gedrückt worden? D-Pad left, D-Pad right und so weiter. Das funktioniert super mit Tastaturen. Ja? Man kann natürlich auch, das ist sozusagen die generische Methode, die man in libgdx macht, man kann auch, wie ihr das vorhin in dem Code gesehen habt, man kann das auch in dem nativen Code machen. Das macht man insbesondere dann, wenn man bestimmte Dinge unterstützen will, die halt in libgdx nicht drin sind. Also zum Beispiel der UJA-Controller. Jetzt sind wir gleich ein Beispiel. Geht das Ding hier nicht. Wenn ich den UJA-Controller unterstützen will, muss ich in den Android-Code gehen. Und da im OnKeyDown bekomme ich den Key-Event und im Key-Event kann ich den Key-Code auswerten. Und in der UJA-SDK, was ich dazulegen kann, auch da geht wieder Native Libraries, kann ich natürlich dazulinken, die lege ich einfach in das entsprechende Plattformprojekt in den Library-Folder. Dann sind die verfügbar. Und da kann ich dann auch auf diese Klassen von UJA zugreifen. Das ist im Wesentlichen eine JAR-Datei, die man da reinlegen muss, um UJA zu unterstützen. Und kann dann hier sagen, ist das jetzt irgendwie dieser O-Button auf diesem Controller? Ja? Also dieser grüne hier unten. Genauso kann ich dann auch abfragen, welcher Spieler ist das? Also die UI hat hier oben so ein Spieler-Display, wo man sehen kann, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4 und kann damit halt mehrere Controller unterstützen. Auch total einfach. Also statische Methode, getPlayerNumber bei Device-ID. Ja, dann hole ich mir aus dem Event die Device-ID raus und kriege raus Spieler 0 oder Spieler 1. Analog-Input ist ein bisschen komplizierter. Analog-Input, aber auch nicht wirklich viel komplizierter. Analog-Input vom linken Stick und vom rechten Stick kann ich mit so einer Access-Value auslesen. Die geht von 0 bis 1. Also 0 ist kein Ausschlag, 1 ist Vollausschlag. Und natürlich von plus 1 nach minus 1 in beide Achsen. Und das gilt auch für die Trigger hier hinten. Das sind auch Analog-Sticks, mehr oder weniger. Die haben halt nur eine Achse. Ja? 0 ist 1. Und da wieder der Hinweis, aufpassen auf die Dead Zone. Wenn ich jetzt Touch-Controls hinzufügen möchte, das ist wieder was ich in libgdx machen kann. Das ist wieder im generischen Code. Muss man nicht da machen, sollte man aber, dann hat man es für alle Touchgeräte. Und da kann ich einfach einen Actor Gesture Listener hinzufügen zu dem Actor. Achtung, zu dem Actor. Das heißt, wenn ich einen Actor, der auf einer Stage ist, antippe, dann bekommt der genau diesen Actor Gesture Listener aufgerufen mit der Methode tap. Zum Beispiel beim Tap, und da gibt es noch mehr, es gibt noch Double Tap und so weiter, da gibt es ein paar Methoden dazu, die dann überschrieben werden müssen und dann bekomme ich hier die entsprechenden Infos und so weiter. Das ist allerdings sehr generisch, also bestimmte Spezialsachen, die vielleicht irgendwelche Geräte unterstützen, also zum Beispiel Druck, es gibt ja Tablets oder Touchgeräte, die können auch den Druck auswerten, mit dem man draufdrückt. Das würde man da natürlich nicht bekommen, weil man hat sich hier auf den, auch wenn es das nicht gibt, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Ja. Da muss man dann wieder auf den Native Code ausweichen. Das ist aber wirklich auch gut gemacht. Also man kann den mit dem Native Code gut verbinden mit entsprechenden Listenern, weil es gibt ja diese Klasse, die ich da als Main-Klasse übergebe und mehr aus dem generischen Code hole, da kann ich einfach ein paar Listener übergeben. Ja, okay. Das hatten wir alles gehabt. Collisions, Partikel hatten wir gehabt. Partikel ist auch nicht so spannend, könnt ihr euch mal im Code angucken. Ja, dann danke ich mir fürs Zuhören. Unter dieser Adresse hier gibt es den kompletten Quellcode als auch die Folien. Diese Folien, habt ihr vielleicht gemerkt, ist einfach HTML. Ja? Könnt ihr direkt im Browser angucken, die sind da mit im Git-Repository drin. Ja? Das Projekt, was da drin ist, enthält auch Grafikressourcen, die sind alle aus freien Icon-Bibliotheken genommen. Das Schiff ist aus der KDE Icon-Bibliothek zum Beispiel. Und da kann man schön mit rumspielen und das macht total Spaß, damit zu arbeiten. Ist auch eine schöne Programmiersprache mit Java halt. Man muss sich irgendwie Objective-C frickeln oder so. Das ist alles sehr viel schöner. Ja, dann danke ich mir fürs Zuhören und ich hoffe, dass es ganz, ganz viele tolle Spiele von euch gibt. Wenn Fragen sind, jetzt. Fünf Minuten haben wir noch. Meinst du jetzt prinzipiell Multiplayer oder Multiplayer Netzwerk?
Nee, also lokal Multiplayer, einfach nur mit zwei
Controllern. Du hast einen Native Code, kannst du deinen Controller, die Controller abfragen und die Werte abfragen. Wenn du dann in dem Native Code, ich soll die Frage wiederholen. Also die Frage war, ob man den, wenn man mehrere Controller implementiert hat für Ouya zum Beispiel, ob man das auf anderen Plattformen auch benutzen kann. Ne? Also ich sag mal nein. Weil es schon spezieller Code ist. Der Code ist aber so simpel, dass man den sehr einfach duplizieren kann. Und auch da gilt wieder das, was ich vorhin gesagt habe, also ein Xbox 360-Controller an einem PC verhält sich völlig anders als ein Ouya-Controller. Also die wirkliche Arbeit ist nicht an der technischen, Front, sondern eher an dem Pimpen der Werte. Ja.
Waren alle Tools, die Sie verwendet haben, Teil von dieser Bibliothek?
Ja. Alle ein Teil dieser Bibliothek, alle Tools Teil dieser Bibliothek, war die Frage. Ja, entweder dieser Bibliothek selbst oder Tools, die von der Community erstellt wurden, die man in entsprechenden Download-Links auf der Website bei denen findet. Also zum Beispiel der Physics Body Editor ist nicht von LibGDX selbst, also von diesem Unternehmen, das es macht, sondern ist von einem Community-Mitglied.
Bekomme ich für die Desktop-Variante dann ein ganz normales Java?
Ja, ganz normales Java. Ganz normales Standard. Also die Frage war, was ist die für die Desktop-Variante, was kommt da am Ende raus? Da kommt ein Java-File raus. Ja, also kann man einfach dann entsprechend im Native-Code mit einer Main-Methode taggen und im Manifest dann kann man das mit Java-Jar starten. Ja. Läuft auf allen Plattformen prima. Windows 8 ist ein bisschen blöd, weil da muss man erst in die Classic-Oberfläche wechseln. Ja, man kennt das ja. Ja, noch Fragen? Ja?
Wie sieht es denn mit den nicht grafischen und nicht inputbezogenen Dingen aus? Also sowas wie Highscore, Achievements,
ja.
Netzwerk Support?
Keins davon, also die Frage ist, wie sieht es mit Dingen aus, die jetzt nicht zum, also die eher zur Spiellogik gehören, so Highscore, Achievements, Leaderboards und solche Geschichten, Netzwerk, hat LibGDX nichts. Also auch insbesondere Netzwerk gibt es keinen Code in LibGDX, muss man von Hand machen. Würde man auch im Native-Code normalerweise tun dann wahrscheinlich. Ja. Dafür gibt es aber ein paar Drittlibraries. Also ein Java Gaming zum Beispiel kenne ich da, ein Java Gaming Network gibt es zum Beispiel. Oder was ich auch, jetzt muss ich einen shameless plug machen, bei Leaderboards und Achievements, da gibt es ein Produkt von uns, was Open Source MIT-Lizenz ist, was einen Server bereitstellt mit einer REST-API, was sehr flexibel Achievements und Leaderboards verwalten kann.
Zu dem Netzwerk. Ich meine, LibGDX hat so eine generische Unterstützung, die man an einer Plattform abhängig implementieren muss. Das heißt, du schreibst deinen Code intern, eine generische Netzwerk-Schnittstelle, aber musst dann halt den Transport Plattform abhängig implementieren.
Genau, Thomas sagt gerade, dass es in LibGDX wohl eine API gibt dafür, die man aber dann halt noch implementieren muss auf der in der Native-Seite, ja. Also das kann durchaus sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, du hattest noch eine Frage, glaube ich, oder?
Ja. Wie gut ist die Web-Plattform benutzbar? Wo liegen da die Grenzen, halt, was Performance angeht?
Es liegt am Client. Also die Frage ist, wie performant oder wo liegen die Grenzen des Web-Targets? So richtig belastbare Aussagen kann ich dazu nicht so richtig machen, weil wir das Web-Target noch nicht wirklich benutzt haben. Nach meiner Erfahrung funktioniert es super im Web. Also wir machen das halt, das Web-Target ist dafür gut geeignet, für das direkte Debuggen von Geschichten. Also wofür wir das benutzen ist, wir coden damit live und lassen es auf dem Web-Target laufen, damit man das direkt sehen kann, ohne dass man jetzt ein Gerät anschließen muss oder irgendwas deployen muss oder so, sondern man kann es sozusagen direkt auf dem Gerät laufen lassen. Ja? Das funktioniert super. Da kann man dann auch ein bisschen entkoppelt sehen, wie die ganzen Sachen, wie vielleicht Netzwerkgeschichten funktionieren und so. Also richtige Aussagen kann ich dazu nicht machen. Keine Ahnung. Also das, nach meiner Erfahrung funktioniert es richtig gut performant. Ja? Chrome Mobile ist ein bisschen schwachpustig, muss man ganz klar sagen. Da ist Firefox Mobile schneller. Und wenn man noch so einen Frame benutzt in einer App drin, damit man keinen Browser starten muss, dann benutzt man leider immer das WebKit, was eingebaut ist, also meistens das Chrome. Also muss man einfach ausprobieren. Solche Probleme lösen sich natürlich über der Zeit, wenn die Rechner stärker werden. Was natürlich nicht der richtige Ansatz ist, aber okay. Ja? Wie heißt das, was du meinst?
Robo-VM.
Robo-VM. Ja. Also er sagt, es gibt noch Robo-VM, mit dem man auch auf iOS deployen kann, da braucht man aber auch das Xamarin-Tool für. Ja, Robo-VM kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also,
ja,
das ist doch nicht. Ja. Aber das ist ganz oft so. Also PlayN zum Beispiel von Google hat ja so ein ähnliches Konzept wie libgdx. Haben wir uns auch angeguckt. Wir haben uns für libgdx entschieden, weil das gefühlt eine bessere Unterstützung aus der Community hat. Das benutzt ein ganz ähnliches Konzept und benutzt auch das Xamarin-Tool für die Cross-Compiling. Ich habe aber gestern oder vorgestern auf dem libgdx-Blog gelesen, dass sie irgendwie in den nächsten zwei Wochen eine große Ankündigung machen wollen zum Thema iOS-Target. Und es war schon ganz, ganz lange im Gespräch, dass da was Eigenes implementiert werden soll, dass diesen Xamarin-Mist da irgendwie rausschmeißt. Da muss man mal gucken, ob da sich irgendwas tut. Ja. Kann durchaus sein, dass es demnächst geht. Aber wer entwickelt schon für iPhone? Ja, eine Frage haben wir noch. Nur die letzte. Ja, da gibt es Funktionen. Also die Frage ist, gibt es für größere Karten und Tiled Maps und sowas, gibt es Funktionen, ja. Da gibt es auch ganz gute Beispiele im Quellcode-Repository von libgdx, die so tatsächlich so ein Zelda-mäßiges Spiel machen. Wo man auch ein Beispiel sieht, wie man zum Beispiel bestimmte Teile des Hintergrunds in verschiedenen Z-Ebenen anordnet, sodass die Spielfigur hinter dem verschwindet. Ja. Also da würde ich empfehlen, guckt einfach mal in das Quellcode-Repository von libgdx, da sind ein paar gute Beispiele dazu. Ja, aber das gibt es. Ja, okay, Dankeschön. Ja.